halt nicht. Letzte Woche, da sitze ich an meinem Schreibtisch mit am Arbeiten. Plötzlich höre ich einen heftigen, dumpfen Schlag an meinem Fenster. Und ich kann gerade noch sehen, wie irgendwie etwas herunterfällt. Und ich bin dann gleich zum Fenster und habe hinuntergeschaut. Mein Büro ist ja jetzt oben im zweiten Stock. Und da gibt es so einen Dachvorsprung. Also man kann vom Fenster dann runtersehen Richtung Rinne. Und was ich dort sah, das hat mich dann doch sehr berührt, denn es war diese schöne Amsel, die mit voller Wucht gegen mein Fenster geflogen war und jetzt dort in dieser Regenrinne lag und ihren Geist aufgab. Ungefähr eine Minute dauerte der Todeskampf. Zuerst bewegte sie nur leicht so ihren Schnabel, so als würde sie nach Luft schnappen, und dann schloss sie langsam ihr Augenlid und verschied. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas seht. Mich berührt das immer zutiefst. Ich kann da nicht einfach nur denken, naja, ist ja nur ein Vogel, der hat jetzt Pech gehabt, fliegt gegen meine Scheibe und ich muss ihn jetzt aus der Rinne holen und habe eben jetzt noch Arbeit. Ich ticke nicht so. Also ich bin ein Mensch, der auch empathisch ist mit den Tieren, wenn sie leiden oder wenn irgendetwas einem Tier passiert. Vielleicht denken einige, was ist das für ein Sensiblikus? Ja. Er steht vor euch. Es ist immer eine Erfahrung mit dem Tod, ja? Wenn man sowas sieht, auch wenn es ein Tier ist, das dort stirbt. Also da saß ich, ziemlich betrepst und konnte die Sache nicht so einordnen. Und dann natürlich fiel mir sofort die Predigt von letztem Sonntag ein. Schaut auf die Vögel. Macht euch keine Sorgen. Wenn Gott schon die Vögel versorgt, wie viel mehr wird er euch versorgen? Und zunächst dachte ich, na danke, was soll das jetzt bedeuten? Ich schaue hier gerade einen toten Vogel. Was willst du mir damit sagen, Gott? Und während ich dann da saß und traurig dahin sinnierte, fiel mir plötzlich ein anderes Bibelwort ein. Hat Gott oder Jesus nicht auch gesagt, dass kein einziger Spatz auf die Erde fällt, ohne dass der Vater das zulässt? Das hat er doch gesagt, oder? Und ich hab natürlich die Stelle gesucht und habe sie gefunden in Matthäus 10. Da sagt Jesus diesen Satz. Und als ich dann den ganzen Zusammenhang las, da wurde mir klar, dass dieses Wort eigentlich auch sehr gut für diesen Impuls heute, für diesen Gebetssonntag, wo wir an unsere verfolgten Geschwister denken, passt. Denn Jesus sagt dort seinen Jüngern voraus, ihr werdet genau so wie ich, euer Meister, in dieser Welt verkannt und verspottet und verfolgt werden. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Und dreimal hören wir in den Versen 24 bis 33 in Matthäus 10 Jesu Zuruf an seine Jünger, fürchtet euch nicht. Und man kann diesen Aufruf zusammenfassen in diesen Satz, fürchte Gott und nicht die Menschen, denn er sorgt für dich. Vers 28 sagt er ihnen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgegeben hat. Jesus weiß, dass seine Jünger in diese Falle der Menschenfurcht sehr schnell hineintappen können. Vor allem, wenn sie an Leib und Leben bedroht sind. Und schon in den Sprüchen, Sprüchen 29, steht doch dieser Vers, dieses Wort, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Jesus wusste, dass später die Verkündigung der christlichen Botschaft seinen Jüngern Verfolgung und sogar das Märtyrium einbringen wird. Und unser Herr verheißt uns nicht, auch uns heute Jünger und Jüngern des 21. Jahrhunderts nicht, dass er unser physisches Leben im Dienst für ihn bewahren wird. Wir können die Bibel lesen von vorn nach hinten. Wir finden wirklich keine deutliche Begründung oder irgendeine Begründung für ein Wohlstandsevangelium in der Schrift. Glaube an diesen Jesus und dann wird es dir nur noch gut gehen, dann wirst du nur noch Erfolg haben, du wirst reich und glücklich und gesund sein, auf Schritt und Tritt, immer happy. Nein. Menschen können wegen unseres Glaubens willen unser Leben bedrohen, es sogar nehmen. Und es hat im Laufe der Kirchengeschichte nicht wenige Märtyrer gegeben, Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens ihr irdisches Leben lassen mussten. Und laut Open Doors, die diese Organisation ist, die wirklich sich das zum Thema gemacht hat, Christen zu begleiten, die verfolgt werden, heißt es, dass eigentlich zurzeit die größte Christenverfolgung stattfindet. In mindestens 50 Ländern sind rund 260 Millionen Christen einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und sie bilden damit die größte Gruppe, denen aus religiösen Gründen die Grundrechte vorenthalten werden, wie sie eigentlich in der Allgemeinen Erklärung der Menschheitsrechte von 1948 festgelegt sind. Man hört aber nicht viel über Christenverfolgung in unseren Medien, leider. In Afghanistan zum Beispiel werden Einheimische, die sich offen als Christen oder auch als Juden bekennen, hingerichtet. Muss man sich mal vorstellen, heute im 21. Jahrhundert. Jesus ruft uns in diesem Wort zu, fürchtet nicht die Menschen, die euch unter Umständen das irdische Leben nehmen können. Eure Seele, euer geistliches Leben, euer wahres Leben können sie euch nicht nehmen. Fürchtet vielmehr Gott. Denn Gott steht souverän über Leben und Tod und er hat die Macht, in die Gehenna zu werfen. Und mit dem Wort bezeichneten die Juden die Hölle oder den Ort der endgültigen Bestrafung. Dieser Name Gehenna geht eigentlich zurück auf einen Ort im Tal von Hinnom. Das ist ein Tal im Süden Jerusalems gewesen. Und dieser Ort, er wurde als eine Art Mülldeponie benutzt, wo nicht nur Müll, sondern auch die Leichen von Kriminellen abgeladen und verbrannt wurden. Gehenna war auch der Ort, wo die gottlosen Könige Israels, Könige wie Ahas und Manasse, dem Baal Molech anbeteten und ihre Kinder opferten diesem Gott an dieser Stelle. Sie verbrannten ihre Kinder. Schrecklich. Man kann also kein besseres Wort finden, um die Hölle und die Verdammnis, dieses ewige Getrenntsein von Gott zu beschreiben wie Gehenna. Und Jesus sagt hier, Gott, der alles kennt und der alles weiß, hat nicht nur Autorität über den Tod, sondern er ist auch der Richter, der das Recht hat, diejenigen in die Hölle zu verdammen, die vielleicht aus Menschenfurcht sich gegen Gott entscheiden. Weil Gott der souveräne Herrscher ist, der alles weiß und der das letzte Wort spricht, ist es nur angebracht, nicht nur angebracht, sondern sogar zwingend, ihm mit der richtigen Haltung zu begegnen, in Ehrfurcht. Eine Person, die alle unsere Geheimnisse kennt, die uns durch und durch kennt, ist unser Gott. Aber für einen Menschen, der sich diesem Gott zugewendet hat im Vertrauen, der ein Gotteskind ist, bedeutet Gott fürchten, nicht vor diesem Gott Angst zu haben. Mit dem Wort Furcht ist hier keine misstrauische Angst vor Gott gemeint, sondern vielmehr eine respektvolle Ehrfurcht und eine anbetende Antwort des Glaubens an den Gott, der sich als Schöpfer und Retter, aber auch als Richter offenbart hat. Im Alten und auch im Neuen Testament bestand einfach die Gottesfurcht darin, Gott, der Wissende, Allmächtige, der ihm einfach mit Demut und Ehrfurcht zu begegnen, ihn anzubeten und sein Leben nach seinem Willen auszurichten. Dazu ruft uns Jesus hier eigentlich auf, wenn er uns zur Gottesfurcht aufruft. Und unser Text macht klar, wenn wir eine echte, ehrliche, ehrfurchtsvolle Beziehung zu diesem Gott haben, dann brauchen wir uns nicht mehr und vor niemandem zu fürchten, denn Gott sorgt für die Seinen. Und dann kommt dieser Vers 29. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Spatzen tatsächlich wurden damals verkauft auf dem Marktplatz und gegessen. Galten sogar als Delikatesse. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es war so, habe ich nachgelesen. Deshalb steht das hier so. Man konnte sie also kaufen. Und Jesus sagt, und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass es euer Vater zulässt. Und er sagt in Vers 30, und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Der allwissende Gott, der die ganze Schöpfung erhält, sorgt sogar für die unbedeutenden Sperlinge. Und da sind die Amseln mit eingeschlossen. Wie viel mehr wird er auch für seine Kinder sorgen? Für seine Menschen, die nach seinem Bilde geschaffen sind. Wenn wir Christen sind, da haben wir unser Leben nicht nur jemandem anvertraut, der uns durch und durch kennt und vor dem wir wie so ein aufgeschlagenes Buch sind, vor dem wir total transparent sind, sondern wir haben uns einem fürsorglichen Vater anvertraut, der uns liebt und der für uns sorgt. Und ich denke, in diesem Wort liegt ein sehr tiefer Trost. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir eine echte Beziehung zu ihm haben, dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Gott kennt sogar die Spatzen auf dem Dach. Kein einziger fällt auf die Erde, ohne dass er es zulässt. Wie viel mehr kennt er unsere Situation, unsere Bedürfnisse, auch unser Leiden, auch unsere Trauer. Und wir dürfen wissen, wir sind nie allein. Und heute dürfen wir beten, dass unsere verfolgten Geschwister sich in ihrer Not an diese Zusagen Gottes erinnern und daran festhalten können. Und vielleicht erinnern wir uns auch, wenn wir morgens in den Spiegel sehen und unsere Haare kämmen oder unsere Frisur richten, ein bisschen Gel reintun, dass selbst die Haare auf unserem Kopf gezählt sind. So sagt es Jesus hier. Und dieses Sprachbild, das spricht unheimlich viel Trost mir zu. Auch wenn ich noch nicht in der Gefahr stehe, eine Glatze zu bekommen. Also nicht das ist der Trost, sondern ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Er weiß alle Details über mich. Meine Frau, sie kennt mich ziemlich gut, aber sie weiß nicht, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Und auch ich kenne die Anzahl meiner Haare auf dem Kopf nicht. Und ich meine, mich ziemlich gut zu kennen. Weiß jemand von euch, wie viele Haare er auf dem Kopf hat? Aber es wird trotzdem recht mühsam, selbst die, die noch da sind, zu zählen, gell? Ihr versteht das Sprachbild. Ich finde das genial, wie Jesus das hier so praktisch auch veranschaulicht. Was für ein Trost in diesem Wort. Gott kennt uns viel besser, als wir selbst uns kennen. Und deshalb kann er am besten für uns sorgen. Er weiß am besten, was wir brauchen. Wenn sogar die Anzahl unserer Haare ihm bekannt sind, dann weiß er wirklich alles. Und wir können ihm nichts vormachen. Aber wenn ich ihn fürchte, das heißt, wenn ich sein Kind bin, wenn ich ihn liebe und ehre, dann brauche ich mich von niemandem, von nichts zu fürchten. Fürchte Gott und nicht die Menschen, denn er sorgt für die Seinen. Das ist so die Kernbotschaft dieser Verse. Und dann in den Versen 32 bis 33, das will ich noch hier hinzufügen, weil es passt auch zu diesem Gebetssonntag und auch, überhaupt auch zu diesem ganzen Thema. Da folgt dann ein zweiter Aufruf, da sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und ich habe diese zwei Verse überschrieben mit diesem Satz, bekenne Jesus vor den Menschen, dann wird er sich auch zu dir bekennen. Also die Botschaft von der Gottesfurcht wird hier bekräftigt durch diesen Aufruf, Jesus vor den Menschen zu bekennen. Wenn wir echte Christen sind, dann müssen wir auch vor den Menschen zu Jesus stehen und ihn bekennen, egal was das kostet. Jesus erwartet das von uns, wenn wir seine Jünger sind. Letzte Woche habe ich im Status von einem lieben Freund und Bruder das Zitat von David Platt gelesen, diesem Buchautor aus USA. Der hat mal gesagt, die Märtyrer sind nicht gestorben, weil sie dem Evangelium glaubten, sondern sie starben, weil sie das Evangelium verkündeten. Und er hat recht, inkognito, irgendwo versteckt zu glauben. Da ist das Leben nicht so in Gefahr. Und ich weiß das aus Erfahrung, wenn ich früher, ich erinnere mich, als ich noch in die Schule ging, wenn ich in die Schule, in eine Klasse kam, in eine neue Klasse kam, oder später auch in einer Firma, in der ich gearbeitet habe, und eben die neuen Kollegen kennenlernte, dann wusste ich genau, jetzt ist es angesagt, irgendwann mal, natürlich erstmal durch dein Leben, aber dann auch mit deinem Mund zu bekennen, wer in deinem Leben die wichtigste Person ist, Jesus. Und sobald ich das getan hatte, war es viel einfacher, meinen Glauben zu leben. Es ist also unsere Pflicht, wenn wir wirklich erlöste Menschen sind, unseren Erlöser vor anderen Menschen zu bekennen. Wenn wir hier in unserem irdischen Leben Jesus vor den Menschen bekennen, was heißt das, wenn wir im Grunde den Menschen sagen, dass wir an Jesus glauben? Und dass er unser bester Freund ist. Und dass wir daran glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und für unsere Schuld gesühnt hat. Und dass er auferstanden ist und uns neues Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben. Das heißt es im Grunde, zu bezeugen, dass wir zu Jesus gehören. Zu sagen, ja, das habe ich erfahren in meinem Leben. Wenn wir das so bekennen, dann wird auch Jesus einmal vor dem Vater und Lukas, im Lukas-Evangelium eine Parallelstelle, heißt es sogar, vor den Engeln wird er sagen, das sind meine Zeugen. Das sind die, die ich erlöst habe und die sich meiner nicht geschämt haben. Vers 33 hier bezieht sich meiner Meinung nach nicht auf Menschen, die mal in ihrer schwachen Stunde, so wie Petrus in der Passionswoche eine schwache Stunde hatte und Jesus verleugnete, bezieht sich meiner Meinung nach nicht auf solche Menschen, sondern es geht hier um Menschen, die wie Judas eine Zeit lang äußerlich dabei sind und doch nicht dazugehören, weil sie Jesu Anspruch auf ihr Leben eigentlich nicht anerkannt haben. Ich denke, diese Menschen müssen einmal die Stimme hören, weichet von mir, denn ich kenne euch nicht. Von einem Christen in China habe ich mal gelesen, dass er unter dem Druck der Haft seinen Glauben absagte. Doch dann, ein paar Wochen später, ging er zurück zu den Behörden, um sich als Nachfolger Jesu zu stellen. Er konnte nicht einfach mit dieser Spannung leben und nur versteckt oder irgendwie sagen, ich glaube jetzt einfach nur im Untergrund. Und das Verrückte ist, ich habe letzte Woche nachgelesen in Korea, Nordkorea, wo eigentlich die größte Christenverfolgung stattfindet und die Gemeinde sich eigentlich nur im Untergrund treffen kann, wächst die Gemeinde. Ja, warum wächst sie? Weil selbst unter Gefahr die Christen bekennen, an wen sie glauben. Hat mich tief beeindruckt. Und wir können nur beten, dass unsere verfolgten und auch inhaftierten Geschwister, gerade dann, wenn ihr Leben und ihre Freiheit bedroht ist, dass sie standhaft bleiben und zu ihrem Glauben stehen und vor Polizei, vor Gericht, im Verhör, dass sie Christus einfach auch vor den Menschen bekennen können. Und möge Gott auch uns hier, die wir im noch demokratischen Westeuropa leben, die Kraft geben, uns vor keinen Menschen zu fürchten, sondern wir wollen allein Gott fürchten, der verheißen hat, uns zu versorgen. Und auch in dieser angespannten Zeit wollen wir Gott vertrauen, uns nicht der Menschenfurcht hingeben. Kein Vogel fällt auf die Erde, ohne dass unser Vater im Himmel es weiß. Und Geschwister, lasst uns auch in schwierigen Umständen, in unserer sehr stark säkularisierten Welt, wo man belacht wird, wenn man sich zu Jesus bekennt unter Umständen, uns nicht schämen des Evangeliums, unseren Herrn bekennen vor den Menschen. Denn jeder Spott, jede Verachtung und Diffamierung, die wir hier ertragen müssen, sie wird uns im Himmel reichlich belohnt, wenn Jesus sich zu uns vor seinem Vater bekennt. Amen.